Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns jeder für sich in der Stille Gott darum bitten, dass er zu uns redet und uns die Weihnachtsbotschaft aufschließt. Herr, segne an uns dein Wort. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, wer ist das Kind in der Krippe, dessen Geburt wir zwei volle Feiertage plus einen rauschenden Abend und dann noch anderthalb Monate lang feiern? Es gäbe viele Antworten, die richtig sind, auf die man im Religionsunterricht einen Punkt bekommen würde. Jesus heißt das Kind. Er ist der Sohn Marias. Er ist der Ziehsohn des Zimmermann Josef. Und auf diesem Wege nicht biologisch, sondern rechtlich gesehen auch ein Nachkomme Davids. Es ist ein armes Baby ohne Obdach. Es ist ein kleiner neugeborener Jude. Es ist der Messias, der verheißene König Israels. Und jetzt kommen wir zu dem Grund, warum wir das so außergewöhnlich feiern, es ist der Sohn Gottes. Nicht, weil es ein holder Knabe im lockigen Haar ist, nicht, weil das Baby süß, rührend und herzergreifend ist, das ist nämlich jedes Baby auf seine Art, sondern weil es der Sohn Gottes ist. Das macht es, diese Geburt so besonders, das macht ein großes Fest daraus, das seit 2000 Jahren gefeiert wird. Was bedeutet das Sohn Gottes? Darauf gibt uns ein Psalm Antwort, der früher der Tagespsalm für den Heiligen Abend war, aber dann in die zweite Reihe gestellt wurde, aus Gründen, die wir sicherlich verstehen, wenn wir diesen Psalm hören. Psalm 2. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Diene dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Was bedeutet es, dass das Kind in der Krippe der Sohn Gottes ist? Drei Aussagen. Das erste, weil das Kind in der Krippe Gottes Sohn ist, erregt es schärfsten Widerstand. Zweitens, weil das Kind in der Krippe Gottes Sohn ist, zeigt es Gottes Humor und Gottes Zorn. Und drittens, weil das Kind in der Krippe Gottes Sohn ist, kann man ihm nur mit Unterwerfung begegnen. Erstens, weil das Kind in der Krippe Gottes Sohn ist, erregt es schärfsten Widerstand. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Kaum ist das Kind geboren, wird es auch schon verfolgt. Die Schergen des Königs Herodes versuchen es umzubringen. König Herodes, der in der Geschichtsschreibung der Große genannt wird, wusste sehr gut, dass er König des Volkes Gottes war. Aber er war weit davon entfernt, sich Gott oder seinem Gesalbten zu unterwerfen. Nicht in Unkenntnis, dass er dass Gottes Sohn vor sich hat. Nicht obwohl es Gottes Sohn war, sondern weil es Gottes Sohn war. Deswegen sollte er sterben. Deswegen hatte er seine Mörder ausgeschickt. Es ist ihm nicht gelungen. Tatsächlich ist Herodes selber wenige Jahre später auf erbärmliche Weise gestorben. Jesus ist entkommen, aber kaum ist er 30 Jahre später zum ersten Mal öffentlich in Erscheinung getreten, da stand schon Herodes Antipas, der Sohn des alten Herodes und sein Nachfolger, auf der Matte, um Jesus zu töten. Auch ihm ist es nicht gelungen. Der Messias, der Sohn Gottes, ist zugleich der Repräsentant des Volkes Gottes. Im Alten Testament wird auch Israel, das Volk, oftmals als Sohn Gottes bezeichnet. Gottes Volk Israel verkörpert Gottes Gegenwart, Gottes Anspruch, Gottes Gebote und Gottes Plan mitten in dieser Welt. Und dagegen regt sich Widerstand, weil der Mensch sich Gottes Anspruch und Gottes Plan nicht unterwerfen möchte. Schon lange vor der Geburt von Jesus und bis heute werden Juden verfolgt. Und es gibt viele Theorien, aber eigentlich gibt es keine vernünftige Erklärung, warum das so ist. Warum immer wieder die Juden ganz besonders. Es werden auch andere Volksgruppen verfolgt, aber keine permanent durch die Geschichte und überall auf der Welt. Meist wurden sie wie Schafe gemolken, dann wie Schafe weggetrieben und wie Schafe abgeschlachtet. Und wenn sie sich mal wehren, so wie das heute in Israel der Fall ist, dann werden sie als die Mörder und Gewalttäter hingestellt. Aber das war auch früher schon so. Als sie ohne Gegenwehr verfolgt wurden, hat man ihnen trotzdem angehängt, dass sie Mörder sind, dass sie das Blut kleiner Kinder trinken und dass sie heimlich Menschen umbringen. So wie es uns heute wieder mit Hilfe von Fernsehbildern gezeigt werden soll. Ideologien, die Gott hassen bzw. Jesus ablehnen, hassen auch die Juden und Israel. Das war beim Faschismus so, das war im Kommunismus so und es ist im Islam so. Auch wenn der Islam denselben Namen für Gott hat, wie ihn Juden und Christen in der arabischen Sprache verwenden, und obwohl der Islam Gedanken aus der Bibel übernommen hat, obwohl er Jesus als Prophet anerkennt, aber ein Gott, der Israel zu seinem Volk erwähnt, ein Gott, der den Juden ein Stück Land gibt, das doch der Islam für sich beansprucht, ein Gott, der in Jesus ein Mensch geworden ist, all das ist für den Islam ein absolutes Unding und nicht vorstellbar. Leider gibt es auch eine christlich gefärbte Ideologie, die die Bibel nicht kennt, die Gott nicht gehorcht und die Judenhass und Judenverfolgung beinhaltet. Vom Mittelalter an, oder vielleicht sogar noch länger zurückliegend, bis heute, wo sie sich auch in Judenhass, aber auch in Israelfeindschaft ausdrückt. Wozu dieser Hass fähig ist, das wurde uns in diesem Herbst vor Augen geführt. Dass nicht nur jüdische Kinder abgeschlachtet werden, sondern eigene arabische Kinder so positioniert werden, dass sie möglichst von israelischen Granaten getroffen werden. Die ehemalige Ministerpräsidentin von Israel, Golda Meir, hat vor bestimmt 50 Jahren schon gesagt, wir können den Arabern verzeihen, dass sie unsere Kinder umbringen. Aber wir können ihnen nicht verzeihen, dass sie uns zwingen, ihre Kinder umzubringen. Die Strategie ist also schon viele Jahrzehnte alt. Ähnliches wie mit den Juden passiert übrigens auch mit Christen in vielen Teilen der Welt. Auch wenn man davon in den Medien wenig hört. In Nigeria, in Nordkorea, in Eritrea, in Afghanistan, in Indien, in Südamerika. Ganz unterschiedliche Ideologien stehen dahinter, hinter diesen Gewalttaten, Vertreibungen und Unterdrückungen von Christen. Aber sie haben gemeinsam, dass damit der Anspruch Gottes in dieser Welt bekämpft werden soll. Weil das Kind in der Krippe Gottes Sohn ist, erregt es schärfsten Widerstand. Das Zweite, weil das Kind in der Krippe Gottes Sohn ist, zeigt es Gottes Humor und Gottes Zorn. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Gott lacht. Gott lacht ganz sicher nicht über das Leid der 2 Millionen Christen und anderer Religionsangehöriger, die in Nigeria seit Jahrzehnten auf der Flucht sind, weil sie aus ihren Dörfern vertrieben wurden. Gott lacht nicht über die immer noch etwa 100 Geiseln, die in den Tunneln der Hamas gefangen gehalten werden oder als Leichen liegen. Gott lacht nicht über die jungen Menschen, gerade mal 20, die bis an die Zähne bewaffnet als israelische Soldaten durch diese Tunnel gehen müssen und nicht wissen,
was in den nächsten 50 Metern passieren wird und ob sie in einer halben Stunde noch leben werden. Gott lacht nicht über die arabischen Menschen, die in Gaza fliehen mussten, auf engstem Raum zusammengedrängt sind, teilweise Hunger leiden, von Krankheiten bedroht sind, für die es gerade keine Ärzte gibt und jeden Moment mit Bombenangriffen rechnen müssen. Gott lacht über diese Dinge alle nicht, über das Leid der Menschen. Aber Gott lacht über die Idee, dass die Menschen den Aufstand gegen ihn planen, dass sie versuchen, ihn auszuradieren, dass sie versuchen, ihn aus der Welt zu schaffen. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer. Gott ist im Himmel, da kann keiner ran. Da können die Menschen alles versuchen. Sie können ihm nicht mal von ferne ans Leder. Der im Himmel wohnt, lacht ihrer. Aber damit, um zu zeigen, wie überlegen Gott ist, deswegen kommt er runter. Deswegen guckt er sich das von unten an. Deswegen geht er mitten hinein in diese Welt. Und Gott setzt, und das ist auch ein Zeichen seines Humors, er setzt gegen den Hass, gegen das Blutvergießen, gegen die Raketen und Granaten ein Baby, ein unbewaffnetes, hilfloses Baby, seinen eigenen Sohn, sich selbst als Mensch. Gott ist den Plänen der Menschen so unendlich überlegen, dass er mitten hinein in die zähneknirschenden Feinde, mitten hinein zwischen die dröhnenden Soldatenstiefel, mitten hinein zwischen die heulenden Alarmsirenen mit einem Kind kommt und sagt, ihr werdet es nicht bekommen. Ihr werdet diesem Kind kein Haar krümmen, bis ich es zulasse, bis es 30 Jahre später durch eure Hände, aber nach meinem Willen, ans Kreuz geschlagen wird. Dieses Baby ist eben nicht nur der Spielball der Mächte. Dieses Baby ist eben nicht nur das wehrlose Opfer, sondern dieses Baby ist auch der zukünftige Richter. Und das Kind in der Krippe zeigt nicht nur die Gnade Gottes, es zeigt auch seinen Humor und es zeigt aber auch seinen Zorn, dass nämlich die Schuld der Menschen so groß ist, dass dafür kein Opfer ausreicht und keine Sühne, als allein, dass Gott sein eigenes Leben gibt. Und dann am Ende diesem Kind, das als sein Zeichen in diese Welt kommt und das als Opfer für unsere Sünden am Kreuz stirbt, dass das auch gleichzeitig der künftige Richter sein wird. Denn sein Zorn wird bald entbrennen, heißt es. Johannes der Täufer im Neuen Testament, der Jesus ankündigt, der kündigt ihn ja auch nicht nur als den liebevollen Hirten der Schafe an, sondern auch als den künftigen Richter und das ganz klar. Im Matthäusevangelium Kapitel 3, wo von Johannes die Rede ist, da spricht er dreimal von dem Feuer. Sein Zorn wird bald entbrennen. Das ist ein Bild vom Feuer. Und Johannes verwendet es auch dreimal hintereinander. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, welcher Baum nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht genug, ihm die Schuhe abzunehmen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das Feuer in diesem Zusammenhang, in den es hier gestellt wird, heißt eben nicht nur Begeisterung, sondern heißt auch Gericht. Und er hat seine Wurfschaufel in der Hand und er wird seine Tenne fegen und den Weizen in seine Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Gott hält Gericht und das tut er auch innerhalb der Geschichte. Israel wurde mehrfach von dem Gericht Gottes getroffen. Jerusalem wurde mehrfach bis auf die Grundmauern zerstört, die Menschen vertrieben, was noch überlebt hat, in die Gefangenschaft geführt. Aber auch die Feinde Israels, Babel, hat Gott vernichtend geschlagen und es gibt diesen Staat und dieses Volk schon seit Jahrtausenden nicht mehr. Rom hat das Gericht Gottes erlebt. Byzanz, einmal das Zentrum des christlichen Kaiserreichs, wurde 1453, war es glaube ich, von den Türken eingenommen. Und seitdem gibt es dieses christliche Kaiserreich nicht mehr und Konstantinopel wurde in Istanbul umgenannt. Islambul, also die Stadt des Islam. Deutschland wurde 1945 von einem harten und verdienten Gericht Gottes getroffen. Und ich glaube, viele können auch von sich sagen, dass sie Gottes Gericht erlebt haben, als ihr Leben völlig zusammengebrochen ist und sich offenbart hat, dass sie auf einem falschen Fundament gebaut hatten und dass das, was sie tun, der Weg, den sie eingeschlagen haben, nicht weiterführt. Ein Gericht Gottes, das zur Umkehr ruft. Das sind die vorläufigen Gerichte Gottes innerhalb der Geschichte. Das letzte Gericht kommt noch. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn. Einst, das heißt an diesem Tag, an dem letzten Tag, zum jüngsten Gericht. Gott muss richten und Gott wird richten, weil er gerecht ist. Und er hat Jesus als Richter eingesetzt. Aber Gott hat keine Freude an dem Gericht. Und Jesus macht es keinen Spaß, zu verurteilen und zu vernichten. Es macht ihm weder Freude, Israel zu richten, noch die islamische Welt, noch die Christenheit. Aber weil er gerecht ist, muss er das tun. Der Grund, warum Jesus nicht gleich als Richter gekommen ist, die Juden haben ja einen König, einen Herrscher, einen Richter erwartet. Stattdessen kommt ein hilfloses Kind und ein Wanderprediger. Der Grund dafür ist, dass wir, die Menschen, Zeit gewinnen sollen. Zeit, bevor das Gericht kommt. Eine Zeit der Umkehr, eine Zeit, in der das Evangelium gepredigt wird, in der Menschen sich zu Gott bekehren können und das Gericht damit von sich abwenden. Weil Gott uns Zeit schenken wollte und die Möglichkeit, dass ein anderer die Schuld für uns trägt, die Strafe für uns trägt, nämlich Jesus. Und deswegen das Dritte, weil das Kind in der Krippe der Sohn Gottes ist, kann man ihm nur mit Unterwerfung begegnen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege. Denn sein Zorn wird bald entbrennen, wohl allen, die auf ihn trauen. Küsst seine Füße mit Zittern. Im Evangelium Matthäus 2, ich weiß nicht, ob das vorhin auch gelesen worden ist, da steht, wenn man das noch weiter gelesen hätte, das zweite Kapitel, hätten wir von den Weisen aus dem Morgenland gehört, die sich vor dem Kind niedergeworfen haben. Sie warfen nieder und beteten es an. Und diese beiden Worte, niederwerfen und anbeten, sagen etwa dasselbe, nämlich nicht den Kopf neigen oder sich graziös auf ein Knie niederlassen oder auf beide Knie, sondern heißt flach auf den Boden werfen. Vor einem großen Herrscher wirft man sich flach auf den Boden, das meint niederfallen. Und das zweite Wort, anbeten, heißt eigentlich auch sich hinstrecken, die Füße küssen oder den Saum des Gewandes küssen. Sich demütigen, sich niederwerfen, küsst seine Füße mit Zittern. Furcht gehört dazu. Unterwerfung und Gehorsam. Viele denken, Furcht vor Gott ist etwas aus dem Alten Testament. Das stimmt nicht. Weder das Neue Testament noch die christliche Theologie blenden das aus. Die Ältesten unter uns haben den kleinen Katechismus Martin Luther mit Erklärungen noch gelernt. Da heißt es beim ersten Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Was ist das? Wir sollen Gott, weiß es noch jemand? Es sind nicht die Allerältesten nur, die es kennen. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Lieben und Vertrauen gehören dazu, aber die Furcht ist das Erste. Die Furcht, der Respekt, die Ehrfurcht. Ich bin ja noch erzogen worden, wie vielleicht manche auch in meinem Alter, das hat dann irgendwann aufgehört, dass da auch mal Schläge dazugehört haben. Und meine Eltern waren da sehr unterschiedlich, sie waren beide der Überzeugung, das muss manchmal sein. Meine Mutter war sehr impulsiv, da, wenn die nicht mehr weiter wusste, dann hat die aus dem Küchenschrank den Kochlöffel geholt und dann gab es damit, oder eben meine Ohrfeige. Bei meinem Vater gab es sowas überhaupt nicht, ich erinnere mich nur ein einziges Mal, dass ich von ihm Schläge bekommen habe. Da hat er mich irgendwo abgeholt, ich weiß nicht mal, was das war, ist mit mir nach Hause gegangen, hat mich an der Hand genommen, wir haben ganz normal geredet und zu Hause hat er gesagt, wir müssen was klären zusammen. Dann ist er mit mir ins Badezimmer gegangen, die Tür zugeschlossen und hat die Sache mit mir erörtert, ich hatte meine Mutter belogen, das war damals überhaupt keine Kleinigkeit, sollte es auch heute nicht sein. Und dann hat er gesagt, da muss ich dich bestrafen. Und dann hat er mir ein paar abgemessene Schläge gegeben, da war keine Aggression, kein Hass, kein Zorn, keine Wut enthalten, sondern das war einfach eine Strafe, die ich verdient hatte und was ich mir bewusst machen musste, das hast du verdient. Und das habe ich auch so verstanden damals. Wenn ich in der Schule eine 5 hatte, es kam nicht oft vor, aber es kam vor, schlimmer ging es nicht, 5 war das unterste. Dann bin ich zu meiner Mutter gegangen, weil mir es lieber war, eine Ohrfeige zu kriegen, als dass mein Vater mich traurig anschaut und sagt, ich bin enttäuscht von dir. Da lieber diese Ohrfeige. Und das meine ich mit Furcht. Das ist die Furcht vor Gott, dass es mir wehtut, ihn zu verletzen. Dass ich die Traurigkeit, dass er mich traurig anschaut und sagt, du weißt wohl schon, dass du jetzt jemand sehr wehgetan hast. Dass ich das lieber nicht möchte. Diese Art Furcht, nicht Angst vor der Strafe, das ist oberflächlich, sondern dass ich ihn nicht verletzen möchte. Fürchten, lieben und vertrauen. Man kann dem Kind in der Krippe, man kann Jesus nur mit Unterwerfung begegnen oder mit Widerstand. So ein Deal zu sagen, lieber Gott, ich mache das und das für dich und dafür gibst du mir das und das. Oder wenn du mir was schenkst, wenn du mir hilfst, wenn du mich schützt, dann gehe ich auch mal in die Kirche. So ein Deal geht schief. Auauch die Auswahl, lieber Gott, es gibt 10 Gebote, 2 davon kann ich gebrauchen, die anderen 8, die kannst du behalten. Das geht schief. Die Integration, dass ich Gott mit aufnehme und ihn neben Buddha und Che Guevara ins Regal stelle als Rühmstrichen, das geht schief. Sondern man kann Gott nur begegnen mit Unterwerfung. Das sagen übrigens auch fast alle Weihnachtslieder. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir es wohlgefallen. Das ist eins der schönen Weihnachtslieder, die das ausdrückt. Ich gebe dir alles, Gott, weil du das alles wert bist und weil ich mich dir unterwerfe. Wohl allen, die auf ihn trauen, damit endet dieser Psalm. Wohl allen, die auf ihn trauen, wer sich Jesus unterwirft, der bekommt, dem geht es gut, dem geht es wohl. Der hat die volle Liebe Gottes, die Gnade Gottes, seine Hilfe, er erfährt sein Mitgefühl und seine Nähe. Er weiß sich geborgen und weiß, dass er Hoffnung hat für die Zukunft. Er nimmt allerdings auch den Hass und den Widerstand der Welt mit, denn das gehört dazu, wenn man mit Jesus geht und ihm nachfolgt. Aber er wird spüren, dass das Leben mit dem Widerstand der Welt besser ist als ein bequemes Leben, ein angenehmes Leben ohne Gott. Selig sind die Gottes Wort hören und sich dem Heiland unterwerfen.